wenn ich jetzt jemanden trainiere, der wirklich blutiger Anfänger ist, sehr, sehr unfit, hohes Körpergewicht, wie auch immer, dann können Planks eine super Einstiegsübung sein. Nur wenn ich es dann halt schaffe, die 30 Sekunden zu halten, mich dann vielleicht auf 45 steigere, vielleicht auf 60, spätestens dann würde ich sozusagen mir halt was Schwierigeres und eine neue Herausforderung suchen und sie dann nicht mehr trainieren.
Wer mit dem Laufen anfängt, findet schnell raus, wie wichtig ergänzendes Krafttraining ist. Und was wird in jedem klassischen Laufratgeber oder Trainingsplan empfohlen? Na klar, Stabis. Stabi-Training macht den meisten zwar nicht besonders viel Spaß, aber es ist einfach das Beste für uns LäuferInnen. Oder? Falsch, sagt Athletiktrainer Ole Förster. Er arbeitet seit über 10 Jahren mit AthletInnen und im Bereich Reha, ist Gastdozent an der TU München und seine Meinung ist ganz klar, wir sollten alle wie AthletInnen trainieren. Wie so ein klassisches Athletiktraining für LäuferInnen aussehen kann, also welche Kraftübungen wir brauchen und welche wir getrost weglassen können, erfahrt ihr in der Podcast-Folge. Wir bekommen neue Impulse fernab der klassischen Plank und Tipps, wie wir das Ganze in unsere Laufsaison mit einplanen können. Freut euch mit mir auf eine motivierende Folge. Ich bin Elliot von Achilles Running und jetzt viel Spaß beim Hören. Hi Ole, herzlich willkommen hier bei uns im Achilles Running Podcast. Wie geht's dir?
Hi, sehr gut geht's mir. Danke der Nachfrage und danke für die Einladung.
Ja, freut mich, dass es geklappt hat mit uns beiden. Erzähl mal, hast du die Woche schon trainiert? Wie sah es da bei dir aus? Ich nehme mal an, ja.
Also wir nehmen ja jetzt Mittwoch auf, dementsprechend habe ich sogar 3-mal schon trainiert die Woche und das war dann 1-mal Krafttraining und 2 Ausdauereinheiten.
Ja, auf jeden Fall ordentlich, das heißt, du hast jeden Tag was gemacht, warst sehr fleißig. Okay, und dann bei dir stand dann sogar 2-mal Ausdauer auf dem Trainingsplan, ist das so dein Go-To? Machst du mehr Ausdauer als Kraft oder?
Eigentlich nicht, ich komme eigentlich voll aus der Kraftecke oder viel, viel mehr und bin jetzt seit bisschen über einem Jahr auch selber mich am Laufen probieren und habe aber eigentlich immer ein bisschen Ausdauertraining gemacht in irgendeiner Form, weil ich viel Bergsteigen gehe und dann versucht habe, fürs Bergsteigen fit zu sein, dass wenn ich in die Berge fahre, dass ich dann sozusagen nicht erst anfange, weil ich wohne in München, das ist nah an den Bergen, aber jetzt nicht so, dass man jeden Abend kurz mal auf den Berg rennen kann. Und das heißt, selbst wenn man irgendwie einmal die Woche, einmal alle 2 Wochen dann in Bergen ist, dann ist man trotzdem dazwischen lang genug nicht dort, um sozusagen ja nicht so einen richtigen Trainingseffekt zu haben. Ja. Und daher war Ausdauertraining immer eher Mittel zum Zweck. Mhm. Und jetzt habe ich tatsächlich auch ein bisschen Spaß am Laufen gefunden.
Ja Mensch, das ist ja perfekt. Und jetzt in unserem Podcast auch noch. Vielleicht bist du jetzt noch motivierter und gleichzeitig motivierst du uns gleich mit deinen Trainingstipps. Spannend, hast du dann auch Lust auf Trailrunning richtig in den Bergen? Oder wie? Oder
also das war auch definitiv eine der Motivationen, dass mir das auch Spaß macht, einfach in Bergen halt irgendwie auch schnell unterwegs zu sein, auch lang unterwegs zu sein und halt Touren zu machen, die man vielleicht sonst eher über 2 Tage machen würde oder sowas. Und das fand ich immer interessant und daher auf jeden Fall auch Trailrunning interessant.
Ja, cool. Also ich finde, wenn man schon im Süden wohnt, dann bietet sich das ja auch total an. Das Glück haben wir hier in Berlin ja eher nicht. Wir sind nicht so mit Bergen gesegnet.
Weniger. Irgendwie den Teufelsberg oder so.
Genau, den einen, den wir
dann
haben.
Dann hört es schon auf.
Ja, ich meine, ich laufe ja aktuell auch sehr viel. Ich bereite mich gerade auf meinen Halbmarathon im Herbst vor. Aber tatsächlich habe ich gestern auch eine klassische Krafteinheit gemacht und bin tatsächlich gespannt, ob ich mir nach unserem Gespräch tatsächlich da in meine nächste Einheit ein bisschen Tipps von dir mitnehmen kann und die ein bisschen anders gestalten werde. Genau, also we will see, was wir heute alles Spannendes erfahren zu dem Thema.
Ja, kannst du mir gern danach sagen, ob es dann irgendwas ändert.
Ja, da gebe ich dir doch gerne Feedback. Du sprichst ja super viel über die Benefits von Athletiktraining. Hast ja jetzt irgendwie erzählt, du kommst aus dem Krafttraining. Woher kommt jetzt spezifisch die Connection zu Athletiktraining bei dir?
Im Endeffekt habe ich mit Krafttraining begonnen, als ich selbst Parkour gemacht habe, also so Hindernislauf in der Stadt. Das habe ich dann irgendwann wieder durch eine blöde Verletzung bei was anderem eher aufgehört oder nicht mehr so viel gemacht. Aber Krafttraining ist geblieben und dann war das für mich schon immer ein Thema, was mich unglaublich interessiert hat. Einfach Körper, dann Gesundheit und auch Leistungsfähigkeit und alles, was irgendwie damit zu tun hat. Und ich habe mich da sehr viel mit beschäftigt. Irgendwann dann auch Sportwissenschaft studiert, angefangen Leute zu trainieren und dann eben auch Athleten und Athletinnen aus allen möglichen Sportarten und Bereichen und mich da eben dann irgendwie viel damit beschäftigt.
Ja, ja, spannend. Also, dass du aus dem Parcours kommst, ist ja auch ein super interessanter Fact. Das macht jetzt auch nicht jede Person.
Ja.
Schade, dass es dann da nicht so weiterging. Das ist auf jeden Fall ein cooler Sport.
Ja, ich bin knapp über 1,90 groß und das ist für so, ja, eher dann turnerisch große Hebel haben, nicht immer optimal und macht dann natürlich nicht ganz so viel Spaß, wenn man sich nicht so schnell entwickelt und also mir zumindest, weil ich sehr ehrgeizig bin. Ja, ja. Und deshalb sind es dann wieder irgendwie andere Sachen geworden, die mehr in den Fokus gerückt sind.
Okay. Ja, verstehe. Du siehst ja wahrscheinlich sehr viele Menschen trainieren und dir sind ja auch sicherlich wahrscheinlich beobachtest du auch, was für Trends und so da gerade irgendwie beim Training aktuell sind. Ich kann mir vorstellen, dass dir da im Alltag einiges begegnet. Vielleicht auch auf Social Media. Ich finde zum Beispiel, da wird man aktuell immer sehr viel zugeballert mit irgendwie neuen oder den Best-of-Trainingsmethoden und so und was da halt eben so alles besonders hilfreich geclaimed wird. Wie schätzt du denn so die gängigen Trainingsformen ein, die dir im Alltag vielleicht am häufigsten begegnen? Vielleicht auch speziell schon auf den Laufsport?
Also im Endeffekt ist es so, dass gefühlt eben Läufer und Läuferinnen relativ gleich trainieren, schon sehr, sehr lange, aber eben von sicherlich ein paar mehr Trainingsformen noch profitieren könnten. Und was es so an gängigen Trainingsformen gibt, da ist ja irgendwie alles dabei und selten ist aber irgendwas auch so richtig klar definiert. Deshalb, ich finde es immer schwer, es zu unterscheiden, weil meistens, wenn ich von irgendwie Krafttraining spreche, dann stellen die meisten Leute sich was komplett anderes vor als das, was ich mir vorstelle. Weil die meisten Leute denken sofort irgendwie an Bodybuilding, die denken dran, okay, der Footballer braucht das vielleicht, um groß und massig zu werden. Aber die meisten Leute sind ja eher so ein bisschen abgeschreckt oder hätten vielleicht Berührungsängste mit sowas wie Krafttraining und würden denken, ja, das brauchen sie jetzt nicht unbedingt, weil sie wollen ja nicht massig werden. Und das wäre auch wieder bei Läufern und Läuferinnen so ein klassisches Thema, dass man sagt, ja, lieber nicht zu viel Muskeln, sonst werde ich zu schwer und dann zu langsam und das schränkt mich vielleicht irgendwo ein und macht mich unbeweglich. Und da gibt es, glaube ich, relativ viele Berührungsängste mit. Und ansonsten gibt es ja so, ich weiß nicht, was jetzt so die letzten sicherlich 10, 20 Jahre, glaube ich, ein Riesentrend war irgendwie Intervalltraining.
Absolut.
Und das aber auch unabhängig vom Laufen. Und da war es auch ganz interessant, wie sich das entwickelt hat, dass eben ein paar Studien gezeigt haben, das ist effektiver als klassisches Grundlagenausdauertraining. Und wenn man dann so Aussagen hört, das ist immer ganz spannend, wenn man sich anschaut, wo kommen die her, warum sind die entstanden? Und wenn man sich dann die Studien dazu anschaut, dann wurden halt oft Dinge verglichen, die man jetzt nicht so gut vergleichen kann. Also wenn man jetzt eine Gruppe hat, die halt Grundlagenausdauertraining macht und man nimmt eine andere, die macht ein intensiveres Training, ist es sehr wahrscheinlich, dass die Gruppe, die intensiver trainiert hat, erstmal mehr Effekte hat. Die Frage ist dann, ist das langfristig auch so? Also wenn jetzt jemand dann nur intensives Training macht, gibt es da auch Nachteile zum Beispiel? Also das, und in den meisten Fällen ist es dann so, ne, man braucht ein bisschen länger, um sich davon zu erholen. Gerade wenn man es jetzt aufs Laufen bezieht, Intervalltraining ist die Belastung einfach ein bisschen höher. Ja. Das kann man auch nicht so viel machen. Und daher muss man da viele Dinge wahrscheinlich, die man gerade so irgendwo auf sozialen Medien hört, immer mit ein bisschen Vorsicht genießen.
Ja, absolut, da gebe ich dir recht. Das sollte man tatsächlich tun, besonders wenn es sehr, sehr abgehypt wird, so für einen Zeitraum, habe ich den Eindruck. Wenn es auf einmal sehr plötzlich kommt und dann schnell wieder weg ist, dann war es wahrscheinlich nicht das Nonplusultra vielleicht von Trainingsmöglichkeiten. Wenn du dir aber so LäuferInnen ansiehst, die schon Krafttraining zumindest integrieren, gibt es da so Dinge, die dir auffallen, dass die Menschen besonders einseitig oder vielleicht sogar falsch trainieren? Also wie würdest du das einschätzen?
Also ich glaube, es hat sich bei immer mehr LäuferInnen rumgesprochen, dass Krafttraining irgendwie ein Thema ist. Ihr hattet jetzt, glaube ich, gerade wen zum Thema Laufökonomie im Podcast. Da war das Thema, ich habe gesehen, Silvan Schlegel, da habe ich kurz reingehört, war zu Gast, der auch definitiv eher aus Richtung Krafttraining kommt. Und das heißt, es war ja bei euch auf jeden Fall auch schon Thema. Und ich glaube, immer mehr Läufer und Läuferinnen wissen, dass es relevant ist. Was ich bei Läufern hoffentlich häufig beobachte, ist eher so die Anwendung und die Art und Weise, die passt nicht so ganz zu dem, was man vielleicht erreichen will. Und das ist einerseits ein sehr, sehr starker Fokus auf sowas wie Stabi-Training und Rumpfmuskulatur. Und da wird sozusagen sehr, sehr viel gemacht. Aber ich würde immer behaupten, selten mit hoher Qualität oder oft auch, ja, könnte man das einfach sein lassen. Und andererseits, wenn dann Krafttraining wirklich mal mit Gewichten gemacht wird, dann tendenziell eher mit höheren Wiederholungszahlen, oft eben so eine Art Kraftausdauertraining, weil man ja ein Ausdauersport ist. Und das würde ich eben genau andersrum machen, wenn ich Läufer oder Läuferinnen trainieren würde, weil sie eigentlich genau was anderes brauchen. Und viel eben von dem, was man zum Beispiel unter Kraftausdauer verstehen würde, das trainiere ich als Läufer oder Läuferin dann eigentlich mit meinen Unterdistanzen. Also wenn ich dann irgendwie ein Intervalltraining mache, einen Berglauf mache und sagen wir, ich will einen Marathon laufen und dann mache ich eben ein bisschen längere Intervalle, dann sind diese Intervalle zum Beispiel mein Kraftausdauertraining, weil das ist etwas, was ich nicht lange durchhalten kann. Da werden meine Muskeln mehr gefordert und dann muss ich nicht unbedingt im Kraftraum auch noch Kraftausdauer machen, sondern dann sollte ich dort wahrscheinlich eher etwas machen, was mir das Laufen nicht so gut geben kann. Und das wäre dann für mich ein bisschen intensiveres Training. Und intensiv bedeutet immer, der Widerstand, die Belastung sollte ein bisschen höher sein. Also eher was vielleicht in Richtung dann der Trainingswissenschaft, würde man sagen, Maximalkrafttraining geht. Also niedrigere Wiederholungszahlen, höhere Gewichte. Und das würde ich wahrscheinlich dann mehr trainieren und dafür eben weniger Kraftausdauer. Und genauso auch Stabi-Training eben, da, vielleicht erkläre ich auch noch kurz, warum ich davon nicht
gerne,
so überzeugt bin.
Sag mir gerne deine Meinung zu Stabi.
Und also das ist ja auch was, nur die meisten Leute mögen das ja nicht mal.
Richtig.
Aber ist ja auch unglaublich langweilig, weil so da passieren oft so ein paar Kardinalsfehler. Und zwar, dass man einfach immer das Gleiche macht, also dann den klassischen Unterarmstütz, irgendwelche Brücken und Co. Und die dann vielleicht noch in der Zeit steigert, aber eben nicht wirklich in der Intensität. Und da habe ich sehr, sehr schnell keine Belastung mehr, die bei mir eine Anpassung erzeugt. Also immer, wenn wir trainieren, dann wollen wir eigentlich irgendeine Art der Anpassung erzeugen, also den Muskel mehr fordern als davor, so wie im Laufen. Ich laufe halt weiter, ich laufe schneller etc. Und das schaffe ich natürlich nur, wenn ich es mir irgendwie schwieriger mache. Aber wenn ich den Unterarmstütz immer nur länger mache, dann ist das keine wirkliche Anpassung, die ich fürs Laufen brauche. Auch wenn man natürlich beim Laufen seine Stützmuskulatur vielleicht für sehr, sehr lange Zeiten benötigt. Aber ich würde da behaupten, dass, also was wir da im Sportwissenschaftlichen immer versuchen zu finden, ist Spezifik. Also ich möchte dann möglichst spezifisch trainieren und das heißt möglichst nah an dem, was dann meine Zielbewegung oder meine Sportart ist. Und das wäre dann halt Laufen selber. Und dann würde ich zum Beispiel darüber, dass ich, wenn wir jetzt an eine Marathonvorbereitung denken, ich irgendwann mal anfange mit einem 1,5 Stunden Long Run und den dann in der Zeit steigere, einfach diese langen Einheiten zu absolvieren, das wäre dann mein laufspezifisches Stabi-Training. Und ich müsste dafür nicht unbedingt Unterarmstütze machen, weil die schaffe ich eh nicht in einem Rahmen, wie das dann im Laufen gefordert wird. Und das wäre sozusagen der eine Aspekt, also es wäre sehr unspezifisch. Und der andere wäre, es wäre halt dann zu leicht und nicht mehr wirklich steigerbar. Und ich würde dann lieber irgendwas machen, wo ich sozusagen entweder mehr Gewicht nehmen kann oder irgendwie das halt mir schwieriger machen kann und es nicht nur länger machen kann. Und da wäre dann eben meistens so die stabilisierende Muskulatur für Läufer dann gar nicht so wichtig.
Okay, also ich habe schon rausgehört, so viele Leute trainieren im Endeffekt so ein bisschen doppelt. Also anstatt was Neues zu trainieren, machen sie eigentlich das Gleiche nochmal, nur in einer anderen Form. Aber man merkt es halt selber wahrscheinlich nicht so sehr.
Ja.
Ja. Oder sie steigern sich gar nicht, wie bei einer Plank, die man vielleicht schon seit einem halben Jahr länger halten kann und dann vielleicht nur maximal noch weiter verlängert. Und das setzt dann wahrscheinlich keine Reize mehr einfach.
Genau, Körper, ne? Genau. Ja. Also ein Aspekt wäre, man setzt keine Reize. Und der andere wäre, man trainiert es nochmal, aber eben nicht so gut wie durchs Laufen selber. Ja. Weil ich durchs Laufen selber halt die Stabilität beim Laufen viel besser trainiere, weil es natürlich viel näher an dem ist, was ich halt machen will. Und dann wäre halt wichtig, dass ich in einer langsamen Pace mal laufe, mal in einer schnelleren, dass ich sozusagen die verschiedenen Belastungen, die ich da vielleicht aushalten muss, dann auch auf die vorbereitet bin.
Ja, ich meine, das ist irgendwie schon ein bisschen bahnbrechend, wenn man sich so anguckt als LaufanfängerIn, guckt man ja wirklich oft erstmal das Wort Stabi nach. Man kriegt es irgendwie mit, dann googelt man, was sind die bekanntesten Stabi-Übungen und das sind halt super oft zum Beispiel Planks. Und wenn man jetzt natürlich von dir hört, dass das gar nicht das Nonplusultra ist, es wird wahrscheinlich einige erstmal verwundern, weil man es wirklich jahrelang, habe ich das Gefühl, überall gelesen hat.
Also auch wenn ich irgendwelche Lauftrainingspläne gesehen habe, irgendwo steht da immer dann 20 Minuten Stabi oder so drin. Und die meisten, eben wie du sagst, so dann stelle ich mir vor, so okay, ich weiß nicht genau, was das bedeuten soll. Und ich beschäftige mich mit allem, was mit Training zu tun hat, sehr intensiv. Deshalb, ich kann mir nur vorstellen, dass eben das für viele Leute wahrscheinlich erstmal Fragezeichen hervorruft. Und wie du sagst, wenn man dann googelt, landet man schnell, glaube ich, bei Planks und Co.
Genau. Ja.
Und eben, und Planks sind auch nicht schlecht. Also so, wenn ich jetzt jemanden trainiere, der wirklich blutiger Anfänger ist, sehr, sehr unfit, hohes Körpergewicht, wie auch immer, dann können Planks eine super Einstiegsübung sein. Nur wenn ich es dann halt schaffe, die 30 Sekunden zu halten, mich dann vielleicht auf 45 steigere, vielleicht auf 60, spätestens dann würde ich sozusagen mir halt was Schwierigeres und eine neue Herausforderung suchen und sie dann nicht mehr trainieren. Und bei den allermeisten Leuten wäre das halt eine Frage von ein paar Trainings und ein paar Wochen. Und die meisten Läufer und Läuferinnen machen es aber eben wesentlich länger.
Ja, absolut. Ja, spannend, haben wir schon mal den ersten Mythos irgendwie geklärt. Stabi braucht eigentlich niemand. Dann lass uns gerne mal darüber sprechen, wie es besser geht. Also da ist jetzt vielleicht unser Stichwort endlich das Athletiktraining. Klär uns doch gerne mal auf, was das jetzt konkret ist. Ist das überhaupt wirklich so ein eigener Begriff für sich? Wie unterscheidet sich das von dem, was LäuferInnen vielleicht sonst so machen in ihrem kräftigenden Training?
Ja, also Athletiktraining im Endeffekt nicht wirklich was Eigenes, sondern bezeichnet nur eine Form von Training, die eine Zubringerleistung ist. Also, dass ich sage als Läufer oder als Läuferin, ich mache Krafttraining, um damit fürs Laufen etwas zu erreichen. Und das erklärt aber auch schon, was da wichtig ist, nämlich immer die Disziplin und damit irgendwie so eine Art Anforderungsprofil, dass ich mir halt überlege, okay, was brauche ich jetzt als Läufer oder Läuferin, was aber vielleicht anders ist als in einer anderen Sportart. Also wenn ich jetzt einen Basketballer trainiere, dann werde ich den anders trainieren. Und wenn ich dann jemanden aus einer Leichtathletikdisziplin wie im Wurf oder so trainiere, dann wäre es auch wieder deutlich anders. Und da kann man sich es dann oft sehr leicht vorstellen, wenn es irgendwie sowas wäre wie, weiß ich nicht, ein Speerwurf, weil wir da natürlich sehr viel den Oberkörper auch einsetzen und beim Laufen viel mehr den Unterkörper. Das ist meistens noch sehr leicht verständlich. Und dann, wenn wir jetzt wieder Basketball als Beispiel nehmen, würde man sich anschauen, okay, was sind die belasteten Strukturen, was sind da die Verletzungen, die am häufigsten auftreten, was sind die Marker, die für Leistung entscheidend sind, wie lange sind die Belastungen, wie lange sind die Pausen. Im Basketball ist immer sozusagen kurze, intensive Belastung, dann eine kurze Pause und im Laufen eben meistens eher eine dauerhafte, längere Belastung. Und so würde ich mir dann eben rauspicken, einerseits, was verlangt die Sportart von mir. Im Laufen wäre dann auch wieder die Disziplin, die Distanz, also ob ich jetzt irgendwie 800 Meter laufen will oder einen Marathon, auch wieder sehr, sehr unterschiedlich. Und der zweite Aspekt, der dann noch wichtig ist und mit reinkommt, wäre die Person, also einfach das Individuum. Was bringt die mit an Voraussetzungen, an vielleicht Einschränkungen, an Vorverletzungen, an auch Vorerfahrungen? Also wie lange trainiert jemand schon? Hat jemand Erfahrung mit Krafttraining? Und davon abhängig würde ich mir dann überlegen, okay, was mache ich jetzt mit der Person? Und da würde zum Beispiel das Training mit einem Anfänger oder einer Anfängerin auch wieder ganz anders aussehen, als das mit jemandem, der vielleicht schon ein bisschen Trainingserfahrung hat.
Okay, also es ist viel, viel mehr zugeschnitten im Endeffekt auf die Sportart, in der man dann was erreichen möchte, ne? Es ist nicht so ein Standard im Endeffekt Training, was man sich irgendwo aus einem Plan zieht oder so.
Ja, also im Endeffekt, was vielleicht dem gegenüberstehen würde, wäre dann so das klassische Krafttraining, wo wir einfach sagen, das ist ein Muskeltraining, das hat irgendwie einen Gesundheitsbezug und da geht es um Muskelerhalt, Krafterhalt und das ist sowieso, sollte im Endeffekt jede und jeder machen. Aber ich würde es eben immer, wenn möglich, dann individualisiert gestalten. Also, dass ich mir halt überlege, auch wenn ich jetzt irgendwie eine Oma habe, die vielleicht keine Sportlerin mehr ist, dann würde ich mir trotzdem versuchen vorzustellen, was sind deren Herausforderungen, was sozusagen kann die noch und dann eben das Training auf sie individualisiert anpassen. Und mir halt überlegen, wie kann ich das möglichst optimal gestalten? Und das wäre sozusagen immer eine gute Idee. Also auch wenn ich sage, ja, ich gehe einfach ins Fitnessstudio, um halt fit und gesund alt zu werden, dann macht es trotzdem mehr Sinn, das Ganze natürlich nochmal auf mich und meine persönlichen Voraussetzungen anzupassen.
Das heißt, Athletiktraining ist auch nicht nur was für SportlerInnen oder ambitionierte BreitensportlerInnen und so, sondern jeder kann davon profitieren.
Also ich würde behaupten, ja. Und gerade weil wir eben sehen, dass wir im Alter Muskelmasse verlieren, dass wir Kraft verlieren, dass wir vor allem noch schneller als Muskelmasse und Kraft verlieren wir die Fähigkeit, schnell Kraft zu entwickeln. Also wenn wir denken an sowas wie einen Sprung, einen Sprint, da haben wir die Notwendigkeit einer schnellen Kraftentwicklung. Und andersrum gesehen haben wir die zum Beispiel auch, wenn wir jetzt wieder an eine ältere Dame denken, bei denen steigt die Sturzgefahr. Und dann ist sozusagen einerseits wichtig, dass ich eine gewisse Reaktionsschnelligkeit habe, dass ich mein Bein nach vorne bekomme. Und dann ist es wichtig, dass ich eine gewisse Kraft habe, dass ich meinen Körper abfangen kann. Aber ich muss diese Kraft auch relativ schnell entwickeln können, weil ich natürlich, wenn ich mein Bein nach vorne ziehe und schon im Fallen bin, dann sollte ich auch in der Lage sein, sozusagen innerhalb von eben ja, Bruchteilen einer Sekunde wahrscheinlich Kraft aufzubringen, weil ich sonst trotzdem stürze, auch wenn ich vielleicht noch ein bisschen Kraft und Muskulatur habe. Und daher würde ich auch sozusagen zwar angepasst, aber mit im Endeffekt allen meinen Kunden und Kundinnen, mit denen ich so trainiere oder Leute, die ich betreue, relativ ähnlich trainieren. Das heißt, bei mir werden dann auch Leute in einem höheren Alter in irgendwelche Formen von Sprüngen machen oder Lauf-ABCs. Und das ist dann halt vom Tempo angepasst und von der Intensität. Das heißt, die Sprünge sind dann halt vielleicht sehr, sehr klein oder das Lauf-ABC ist halt eher so ein ganz lockeres, rhythmisches Gehoppel. Aber es ist eben schneller als der Alltag. Das wäre immer so der Catchphrase, den ich dazu verwende, dass ich Leute eigentlich schneller bewegen will als das, was sie im Alltag ausgesetzt sind. Mhm. Und das gibt mir sozusagen einerseits eine höhere Belastung für alles, was so dieser passive Bewegungsapparat, würden wir das in der Sportwissenschaft nennen. Und das wäre alles, was so Sehnen, Bänder, Knochen etc. ist. Und die leben im Endeffekt von Belastung. Also wir müssen uns belasten, um belastbar zu bleiben. Und für Knochen, Sehnen, Bänder heißt das eben, ich muss sie richtig dosiert belasten. Und das heißt halt ein bisschen mehr als das, was ich gewohnt bin. Und da helfen mir dann so schnelle Bewegungen, weil ich das damit sehr, sehr leicht erreichen und dosieren kann und eben auch ohne großes Equipment es schaffen kann, jemanden richtig dosiert zu belasten und darüber Anpassungen zu erzielen. Und okay. Der zweite Aspekt wäre dann eben so diese schnelle Kraftentwicklung, die dann auch wieder einerseits wichtig sein kann für sowas wie Sturzprävention und andererseits für Leistung, Performance etc.
Ja, bei der Recherche hat mich das auch ein bisschen an den Begriff Functional Training erinnert. Ist das das Gleiche oder sind die beiden Sachen nur verwandt?
Also ich würde sagen, relativ ähnlich. Und Functional Training ist sozusagen auch ein, ja, inzwischen wahrscheinlich nicht mehr so Modebegriff, aber gibt es wahrscheinlich seit so knapp über 20 Jahren den Begriff. Und beschreibt im Endeffekt genau das Gleiche. Also wenn wir uns die Wortherkunft anschauen, dann funktionell und funktional bedeutet im Einerseits, dass wir irgendeine Funktion verfolgen wollen, also irgendeinen Sinn und Zweck. Und das heißt, dafür muss ich, wie vorher gesagt, das Ziel kennen und muss mir überlegen, okay, wo startet jemand, also den Ist-Zustand. Und dann will ich mir überlegen, okay, was mache ich jetzt, um die Person am effektivsten, am effizientesten von A nach B zu bringen, um es funktionell zu gestalten. Und dann der andere Aspekt davon wäre so die körperliche Funktion berücksichtigen. Also wir sind zwar alle ein kleines bisschen unterschiedlich, aber wir haben auch alle viele Dinge, die gleich ablaufen. Also unsere Schultern sind immer ein Kugelgelenk, das sich in relativ viele Richtungen bewegen kann. Und unsere Wirbelsäule kann sich zwar auch viel bewegen, aber ist ein bisschen eingeschränkter. Und so gibt uns unser Körper auch gewisse Funktionen vor. Und da können wir dann wahrscheinlich manche Dinge ein bisschen sinnvoller trainieren und andere sind wahrscheinlich nicht ganz so sinnvoll, weil sie vielleicht eher der Funktion des Körpers entsprechen oder eher der Funktion widersprechen. Und da gab es aber, glaube ich, beim funktionellen Training dann auch viele Missverständnisse, dass eher so funktionelles Equipment verkauft wurde oder bestimmte Übungen als funktionelles Training beschrieben wurden. Aber im Endeffekt ist es auch einfach ein angepasstes Training an die Person, an das Ziel und dann eben eine super große Schnittmenge mit Athletiktraining.
Okay, ja gut. Wir werden ja jetzt den Begriff Athletiktraining verwenden, weil es vielleicht auch in unserem Fall ein bisschen besser passt. Ich finde, es klingt auch ein bisschen, man fühlt sich schon ein bisschen, bisschen cooler, wenn man das Wort Athlet drin hat, muss ich persönlich sagen. Deswegen, ich mag den Begriff sehr gerne.
Manche Leute würden sich dann wieder eher abgeschreckt fühlen.
Ach so, stimmt.
Und das finde ich halt wieder eben, sollte nicht unbedingt der Fall sein, weil im Endeffekt ist halt auch jeder irgendwie ein Athlet. Nur für manche ist dann die Disziplin halt der Alltag oder vielleicht auch das eigene Kind tragen zu können, dem hinterherrennen zu können, wenn es irgendwie versucht, auf die Straße zu rennen. Und das ist ja auch irgendwo athletisch, nur halt auf einem anderen Level. Und daher finde ich es eben auch fein, da von Athletiktraining zu sprechen.
Ja, wir sollten uns alle als AthletInnen sehen. Das finde ich auch.
Sehr gut.
Ja, was sind denn dann so konkret die Benefits? Weil wenn verschiedene Leute davon profitieren können, dann haben ja wahrscheinlich auch unterschiedliche Menschen unterschiedliche Ziele, die sie erreichen wollen. Ich denke, viele LäuferInnen werden sich fragen, kann ich meine Leistung dadurch verbessern? Vielleicht kannst du uns da mal mit ins Boot holen. Was können so die Benefits sein?
Ja, also die zwei Hauptziele von Athletiktraining sind eigentlich in erster Linie die Verletzungswahrscheinlichkeit zu reduzieren. Und das hat jetzt nicht direkt was mit Leistung zu tun, aber ich will sicherstellen, dass ein Läufer oder eine Läuferin einfach dauerhaft ihr Lauftraining absolvieren kann. Und damit schaffe ich dann sozusagen eine indirekte Leistungssteigerung, weil ich vielleicht Verletzungspausen oder einfach wo ich wegen Wehwehchen mein Training nicht so durchziehen kann, wie ich es gerne würde, die versuche zu minimieren, zu reduzieren und dadurch einfach mehr Zeit in der Sportart verbringen kann. Und das wäre sozusagen der Hauptaspekt. In einer Teamsportart würde man davon sprechen, dass man versucht, die Availability zu erhöhen, also dass ein Spieler oder eine Spielerin einfach immer einsatzbereit ist und nicht sozusagen verhindert ist durch ein hohes Trainingsvolumen oder Ähnliches. Und das hat dann viel zu tun mit eben Belastbarkeit erhöhen, Widerstandsfähigkeit erhöhen. Und da gibt gerade beim Laufen dann natürlich auch die Disziplin wieder sehr stark vor, welche Trainingsinhalte ich dann trainieren sollte, weil wir da halt eine große Belastung auf irgendwie Unterschenkel, auf Füßen, auf Beinen, Knien etc. haben. Und das sieht man ja dann auch oft in den resultierenden Laufverletzungen oder denen, die halt häufig vorkommen. Und dann kann man Training so gestalten, dass man eben versucht, die Wahrscheinlichkeit zu minimieren. Und da ist Verletzungen sind immer irgendwie super komplex und haben viele Ursachen. Das heißt, man kann nicht sagen, okay, ich mache jetzt die Übung, dann verletze ich mich nicht mehr. Aber ich kann eben vielleicht an der Wahrscheinlichkeit ein bisschen was drehen.
Ja.
Und das wäre so der erste Hauptaspekt. Und dann der zweite, aber eben ein bisschen untergeordneter Aspekt, wäre dann die direkte Leistungssteigerung. Also, dass ich dann sage, ich trainiere etwas spezifisch mit dem Ziel, die Laufleistung zum Beispiel verbessern. Ich habe ja vorher schon gesagt, ihr hattet gerade das Thema Laufökonomie und da wissen wir eben, dass Krafttraining die Laufökonomie erhöht. Man weiß noch nicht so ganz, wie es das tut, aber es passiert. Und das heißt, da wäre Krafttraining dann vielleicht ein Aspekt, dann kann man sowas wie plyometrisches Training oder einfach eine Form von Sprungkrafttraining machen, wo man dann eher so die Elastizität trainieren würde und den Sehnen-Muskel-Sehnen-Bandapparat und zwar so trainieren würde, dass der gut Energie aufnehmen und wieder abgeben kann. Also unsere Achillessehne wäre da sozusagen so einer der Hauptspieler beim Laufen. Und wenn wir laufen, dann wird immer ein bisschen Energie in der Achillessehne eingelagert und dann wieder abgegeben, ohne dass wir aktiv dafür arbeiten müssen. Und das kann ich besser machen durch Training. Und wenn ich da effizienter werde und elastischer oder meine Elastizität verbessere, dann brauche ich im Endeffekt auch wieder weniger Energie pro Schritt und habe sozusagen einen geringeren Energieverbrauch und kann entweder länger laufen oder kann ein höheres Tempo bei gleicher Anstrengung laufen oder eben mein Tempo fällt mir einfacher. Und das wären dann solche Aspekte, wo ich jetzt mir gezielt Dinge raussuche, um eben dann direkt die Laufleistung zu verbessern.
Ja, ich meine, das sind schon mal sehr, sehr gute Neuigkeiten. Ich freue mich schon, dann nachher auch gleich nochmal genauer da einzugehen mit dir auf die verschiedenen Übungen, die uns dann dabei ja supporten können. Heißt es dann, dass wir Athletiktraining am besten auch ja zum festen Bestandteil unseres Training, unseres normalen Trainingsplans machen sollten? Also ist es dann auch wichtig, dass wir da beide Faktoren, sowohl die Verletzungsprävention als auch die Leistungssteigerung in dem Fall, da so mit einkalkulieren in unseren Übungen?
Kommt immer ein bisschen drauf an. Also da wäre so die Frage, wo steht man in seiner Saison, wann ist ein Wettkampf? Und dann gäbe es sicher Phasen, wo ich das deutlich mehr machen würde und Phasen, wo ich das nicht ganz so viel machen würde. Und würde da eben aber darauf achten, dass ich wahrscheinlich immer einen gewissen Aspekt mit drin habe. Und manchmal geht es dann aber darum, vielleicht nur die Leistung da zu erhalten, weil ich vielleicht gerade einen sehr intensiven Trainingsblock habe, wo das Laufvolumen super hoch ist und ich vielleicht kaum Zeit habe. Das heißt, da würde immer die für mich, wenn ich das für jemanden planen würde, würde immer die Logistik eine super wichtige Rolle spielen. Also einfach, wie viel Zeit ist zur Verfügung? Was für ein Trainingsziel ist gerade am wichtigsten? Wie sah die Trainingsphase davor aus? Und abhängig davon würde ich dann immer so Entscheidungen treffen, wann, wie viel und was macht Sinn. Und da kann man dann, was da vielleicht auch ganz interessant ist, man kann mit sehr, sehr wenig Zeitinvest und sehr, sehr wenig Aufwand schon mal ein bisschen was erreichen. Und man kann auch, wenn ich mir mal ein gewisses Niveau aufgebaut habe, kann ich das sehr, sehr gut mit relativ wenig wiederum Zeit und Aufwand erhalten. Und gerade, das ist dann bei Anfängern oder Anfängerinnen nicht ganz so wichtig, weil da wird man einfach in allem besser, was man tut. Aber sobald man fortgeschritten ist, muss man da irgendwann Entscheidungen treffen und muss vielleicht mal eine Zeit lang eine Sache eher erhalten und eine andere Sache spezifisch ausbauen. Also wenn man dann wieder ans Laufen denkt, vielleicht mache ich dann mal einen gezielten Block, wo ich mich aufs Tempo fokussiere, und dann einen spezifischen Block, wo es vielleicht eher auf Volumen oder Basis oder wie auch immer geht. Und so kann ich das dann auch vielleicht über so eine Saison oder über bestimmte Perioden steuern.
Wann wäre denn ein guter Zeitpunkt für Athletiktraining für jetzt so eine klassische Läuferin, die vielleicht im Frühjahr und im Herbst Wettkämpfe hat?
Ja, also im Endeffekt ist natürlich immer sinnvoll, sowieso eine Off-Season zu haben in jeder Sportart, weil umso mehr ich immer das Gleiche mache, das scheint auch die Verletzungswahrscheinlichkeit ein bisschen zu steigern. Wenn ich nie irgendwie Abwechslung habe, sondern immer sehr, sehr gleich trainiere. Und das kann schon sein, dass ich eben mal vielleicht eher irgendwie eine kürzere Distanz mir als Ziel suche, mal eher sowas wie ein Marathon und da eben ein bisschen wechsle. Und dann aber auch vielleicht mal eine Phase mit ein bisschen niedrigerer Lauffrequenz, niedrigerem Laufvolumen habe und dafür eben dort vielleicht mehr Krafttraining mache. Also so die Pauschalempfehlung wäre immer, da dann vielleicht so ein bisschen so ein Kraftniveau aufzubauen, mit vielleicht 2 bis 3 Einheiten die Woche. Und dann in Season, in der direkten Vorbereitung auf irgendein Event oder einfach, wenn halt das Wetter besser ist und ich mehr Spaß habe, draußen zu laufen, dann das vielleicht auf einmal, vielleicht sogar einmal eine kürzere Einheit zu reduzieren, womit ich dann mein Niveau halten kann. Und dann in der nächsten Off-Season kann ich sozusagen zu Beginn von so einem Trainingsblock vielleicht dann damit starten, wieder Krafttraining, Athletiktraining, sowas ein bisschen höher zu gewichten. Und dann umso spezifischer, umso näher ich auf irgendwie ein Laufziel zuarbeite oder hinkomme, umso weniger wird das.
Okay, ja, das ist ja schon mal eine ganz gute Vorgabe. Dann lass uns doch gerne mal ein bisschen tiefer reingehen und da mal reinstarten und rausfinden, was in so einem Athletiktraining für LäuferInnen nicht fehlen darf. Also vielleicht können wir da mal anfangen mit so klassischen Bausteinen, die nicht fehlen sollten.
Ja, also im Endeffekt wäre es für mich immer irgendein Krafttraining für den Unterkörper. Und das wäre irgendwas, was in Richtung Ausfallschritte, Kniebeuge und dann vielleicht was bisschen seltener gemacht wird, sowas wie Kreuzheben geht. Und da wäre sowas wie Ausfallschritte, Kniebeuge trainiert eher die Vorderseite, also eher Oberschenkel vorne. Und Kreuzheben würde eher hintere Oberschenkel, Gesäßmuskulatur trainieren. Und die zwei hätte ich eigentlich gerne immer im Trainingsplan oder in irgendeiner Form. Und das wäre dann halt wieder angepasst aufs Individuum. Und das kann dann sein, dass ich das in einer einbeinigen Variante mache, dass ich das eben mit viel Zusatzgewicht mache, mit nicht so viel wieder, je nachdem eben, was Ziel ist und Voraussetzung. Und dann sozusagen wären irgendeine Form von Sprüngen wahrscheinlich für mich immer wünschenswert. Und das kann eben sehr, sehr leicht anfangen, also wieder mit sowas wie einem lockeren Lauf-ABC oder dann eben auch ein bisschen was Intensiveres, wo ich vielleicht ein paar kontinuierliche Sprünge habe. Da würde man das dann meistens über sowas wie die Bodenkontaktzeit steuern. Also wenn wir jetzt uns vorstellen, ich mache einen Standweitsprung und springe einfach fast so weit, wie ich kann aus dem Stand und würde dann nochmal weiterspringen, dann bin ich relativ lange am Boden und habe viel Zeit, Kraft zu entwickeln. Dann wird eher meine Muskulatur gefordert und wird sozusagen eher muskulär trainiert. Wenn ich jetzt ein bisschen kürzeren Sprung habe und einfach schnell viele hintereinander mache und vielleicht auch gar nicht so tief in die Knie gehe, dann habe ich mehr diesen Elastizitätsaspekt. Und dann hätte ich sozusagen auch eher eben Training vielleicht diesen Muskel-Sehnen-Apparat. Und im Idealfall würde ich beides in einem Trainingsplan haben wollen. Und da dann halt aber sehr, sehr stark eben angepasst aufs aktuelle Niveau und dann eben schauen, okay, wo steht da jemand? Sehr leicht anfangen, weil für die meisten Leute ist das einfach eine ungewohnte Belastung und ich muss mich da rantasten. Und das ist dann zum Beispiel auch nichts, wo ich große Ermüdung erzielen will. Also ich mache dann nicht so lange Sprünge, bis ich wirklich K.O. bin und nicht mehr kann, sondern das sind zum Teil dann vielleicht 5 Sprünge und dann habe ich 2-3 Minuten Pause und dann mache ich nochmal 5 Sprünge.
Ja, entspannt.
Ja, eigentlich hört sich relativ entspannt an. Aber dafür will ich dann eben auch eine relativ hohe Intensität haben. Das heißt, das sind dann vielleicht eher maximale Sprünge. Und dann gibt es sozusagen alles irgendwie dazwischen. Also so ein paar Pogo-Sprünge oder zu Deutsch, wer aus der Leichtathletik kommt, sind das dann vielleicht Prellhopser oder Sprunggelenksprünge, Ankle-Jumps. Da gibt es immer super viele Namen. Aber im Endeffekt, wie Seilspringen ohne Seil. Ich springe einfach entweder auf der Stelle oder mit leichter Vorwärtsbewegung. Bewegung findet eigentlich nur im Fuß statt. Die Knie bleiben relativ fest. Also ich habe nicht viel in die Knie gehen. Und das wäre dann sozusagen von der Belastung erstmal wahrscheinlich relativ gering. Und was super viele Leute auch zum Einstieg machen könnten. Und da fange ich dann halt vielleicht entweder mit 10 bis 20 Sprüngen an oder mit 10 bis 20 Sekunden. Und das kann ich dann entweder übers Volumen steigern oder über die Intensität, dass ich dann einfach versuche, ein bisschen höher zu springen, ein bisschen kürzer am Boden zu sein. Und das wäre auch definitiv dann irgendwie Teil so eines Trainingsprogramms. Und dann last but not least wäre es noch so ein bisschen die lokale Belastbarkeit. Und das wäre dann sowas wie Direktes Wadentraining zum Beispiel. Also das klassische Wadenheben, was sicherlich auch jeder Läufer, jede Läuferin schon mal gemacht hat, ist definitiv sinnvoll. Aber eben auch hier wieder will ich eine gewisse Intensität. Also unsere Waden sind unglaublich starke Muskeln und unglaublich belastbar. Und gerade bei Läufern eigentlich auch schon immer relativ gut durchs Laufen trainiert. Und da wäre mein Ziel dann einerseits, das über einen großen Bewegungsumfang zu machen. Also ich will es nicht vom am Boden stehend nach oben gehend machen, sondern am besten stehe ich an irgendeiner Stufe oder irgendwas, wo ich mit meinem Vorfuß draufstehen kann, dass meine Ferse auch unterhalb meines Fußes absinken kann und ich dann sozusagen auch so ein bisschen eine Dehnung auf die Wadenmuskulatur bekomme. Und dann will ich eine Variante finden, wo ich das wahrscheinlich nicht mehr als 15 Mal schaffe. Und das kann für manche Leute sein, dass sie es einfach einbeinig machen. Und dann würde ich halt irgendwann Gewicht dazu nehmen, weil ich da im Endeffekt die einerseits die Kraft steigern möchte und dann aber auch wieder hier gerade diesen Sehnenband, Muskelsehnenapparat mit hohen Kräften relativ langsam belasten möchte. Und wir davon wahrscheinlich auch so eine Reduktion der Verletzungswahrscheinlichkeit uns erhoffen können.
Ja, ich finde es lustig. Du hast ja eben gesagt, bei den meisten LäuferInnen sind die Waden eigentlich schon ganz gut trainiert. Ich dachte das auch immer, bis ich dann auch vor einer Weile das erste Mal seit langem wieder einbeiniges so Wadenheben gemacht habe. Das hat so unglaublich gebrannt. Also da habe ich dann doch gemerkt, da geht noch was.
Und das ja, es ist uns, schon eine andere Belastung.
Werden unsere HörerInnen da draußen vielleicht auch merken, wenn sie das nächste Mal einbeiniges Wadenheben machen.
Ja, und das ist eben, also auch hier wieder super Übung, aber wenn ich dann halt 15 Stück auf einem Bein schaffe, dann irgendwie Gewicht dazu nehmen und oder mir das halt irgendwie schwieriger machen, weil dann will ich es noch weiter steigern.
Ja, ich finde es spannend, weil man beim Stabi halt auch ganz klar, zumindest unter anderem, auch einen Schwerpunkt auf Rumpf und Rumpfstabilität setzt. Ich habe jetzt noch gar nichts eigentlich für den so Rumpf klassisch rausgehört. Ist das für uns eigentlich dann gar nicht so relevant als LäuferInnen?
Also ich würde sagen, definitiv nicht höchste Priorität. Und für mich wäre eben dann, ich würde versuchen, erst sozusagen das, was ich gerade erklärt habe, abzudecken. Und dann, wenn ich noch Zeit habe, dann würde definitiv auch Oberkörpertraining noch mit dazukommen, weil das auch für Läufer und Läuferinnen Sinn macht, eben eher untergeordnet, aber schon auch nicht verkehrt ist, auch um allgemein einfach trainiert zu sein und irgendwie ausgeglichen trainiert zu sein. Und dann wäre sicherlich auch Rumpftraining mit dabei, aber eben wäre, wie gesagt, nicht die höchste Priorität, weil ich es eben sehr spezifisch durchs Laufen trainiere. Das heißt, da wäre es mir dann viel wichtiger, dass man eben im Lauftraining darauf achtet, dass man halt die Distanzen sinnvoll steigert. Also, dass ich da ein gutes Belastungsmanagement habe, dass ich mich stückchenweise steigere und dass ich dann eben auch mal ein bisschen schneller laufe, dass ich auch sehr langsame, lockere Läufe habe und da eben so, wie es dann in einem klassischen Laufplan auch wäre, halt irgendwie eine gute Mischung habe, die mich eben nicht über- und nicht unterfordert und auch dort gesteigert wird. Und dann würde ich eben das, was ich an Stabi brauche, wahrscheinlich halt durchs Laufen selbst sehr, sehr gut trainieren. Mhm. Und dann wird es immer noch Sinn machen, die Rumpfmuskulatur zu trainieren, aber dann eben auch eher ein bisschen kraftlastiger. Das heißt, dann hätte ich wiederum lieber was, wo ich eine höhere Belastung erzeugen kann und vielleicht irgendwie den Widerstand erhöhen kann und dann auch nicht sozusagen mehr als 15 Wiederholungen schaffe. Weil wenn ich dann wieder so an so klassische Sit-Ups, Crunches denke, die sind dann auch eben schnell in so einem Kraftausdauerbereich, der mir gar nicht so sehr hilft.
Mhm. Hast du da so eine klassische Übung vielleicht als Beispiel?
Also es könnten Crunches und Sit-Ups sein, aber dann wären sie zum Beispiel vielleicht über einen größeren Bewegungsumfang, wo ich mich wirklich weit nach hinten legen kann und meine Bauchmuskulatur auch mal gestretched wird und ich dann vielleicht sogar nach einer Zeit auch irgendwie ein Gewicht auf der Brust habe und mich dabei bewege.
Okay.
Es könnte auch sowas sein wie ein Plank, wo ich dann vielleicht ein bisschen Gewicht auf die Hüfte noch mit drauf packe. Und was sonst auch noch gut wäre, wenn ich halt irgendeine Form der Bewegung habe. Also wenn man so den klassischen App-Roller kennt, aus noch früher vielleicht, wenn man alt genug ist, aus Fernsehcommercials. Also ja. Ich habe so eine Rolle mit zwei Griffen und roll mit der nach vorne, entweder auf den Knien oder wer stark ist, stehend. Das zum Beispiel auch super, weil sich da, während ich das mache, der Hebel vergrößert und meine Bauchmuskulatur mehr gefordert wird. Und dann kann ich über die Distanz, die ich nach vorne roll, kann ich es schwieriger machen, über die Körperposition, könnte mir dabei auch wieder eine Gewichtsweste anziehen. Ich könnte anstatt so einer Rolle einen Gymnastikball verwenden, der ist dann ein bisschen höher, da ist der Hebel einfacher, und sozusagen meine Hände auf dem Gymnastikball haben und den dann nach vorne rollen. Und das heißt, sowas in der Richtung wären gute Übungen. Und sonst gäbe es auch noch haufenweise mehr. Ist da immer ein bisschen schwierig, dann einzelne rauszupicken. Ja. Vor allem sie dann zu erklären im Podcast-Format.
Richtig. Ja, ich meine, das Gute ist, du hast ja auch ein Instagram, wo die Leute sich vielleicht die ein oder andere Übung sogar mal anschauen können.
Da definitiv, da gibt es immer mal wieder irgendwie
genau,
Inspiration.
Ja. Okay, würdest du dann, gerade wenn wir jetzt zurück zu den Sprüngen gehen und so, zu dem klassischen, was für LäuferInnen empfohlen wird, Training, würdest du das dann Anfängern genauso empfehlen wie Fortgeschrittenen, oder gibt es da einen Unterschied in dem, worauf sie sich ja fokussieren sollten?
Im Endeffekt ja. Ist sozusagen, gerade wenn ich jetzt natürlich als Anfänger oder Anfängerin mit dem Laufen starte, dann kann es sehr, sehr gut sein, dass das Laufen auch sozusagen schon Belastung genug ist und dass ich dann, wenn ich sozusagen dann mit Intervallen starte, dass dann erstmal das sozusagen gerade diese Sprünge oder sowas ersetzen könnte und ich das zu Beginn noch nicht unbedingt brauche. Das heißt, da wäre dann vielleicht der Fokus ein Tick mehr Richtung Krafttraining, weil ich von dem auf jeden Fall auch profitieren würde und gerade diese Belastbarkeit und Widerstandsfähigkeit, dass ich eben mich nicht so leicht verletze, weil gerade auch wieder als Anfänger oder Anfängerin ist es ja super leicht, wenn man schnell Fortschritte macht und sich Muskeln, Herz-Kreislauf-System schnell anpassen. Und dann merkt man, hey, jetzt geht mehr und jetzt kann ich schneller laufen, mehr laufen, und das kann man deutlich schneller steigern, als es der Körper dann vielleicht doch verträgt. Und da kann dann auch wieder Krafttraining helfen, das so ein bisschen zu puffern. Und eben, dass man da in gewissermaßen eine höhere Fehlertoleranz hatte, eine höhere Fehlertoleranz hat. Und da wäre immer noch das Wichtigste, dass ich sozusagen dann die Laufeinheiten halt nicht übertrieben steigere, aber das Krafttraining kann es eben unterstützen.
Okay.
Und daher würde ich sagen, okay, das wäre vielleicht sowas, wo ich dann einen Tick mehr Fokus habe und dann mit steigendem Training, wenn ich dann auch anfange, mal Intervallläufe zu machen, die werden ein bisschen intensiver, das Tempo wird höher, dann wird sowas wie Sprünge sicherlich auch nochmal wichtiger. Aber wenn ich kann, dann könnte ich das durchaus auch von Anfang an, oder eben auch, wenn die Sprünge gut dosiert sind, dann könnte ich die auch wiederum als Vorbereitung auf Belastungen, wie zum Beispiel sie durch ein Intervalltraining etc. entstehen, sehr gut nutzen.
Ja, in jedem Fall. Das klingt auch sinnvoll, wenn man dann schon ein bisschen erfahrener ist im Training. Würdest du Unterschiede machen im Training anhand der Laufdistanz? Also sollten MarathonläuferInnen zum Beispiel, weiß ich nicht, andere Sprünge oder so integrieren als jetzt jemand, der vielleicht 5 Kilometer läuft? Also die meisten von unseren HörerInnen, glaube ich, bewegen sich so in dem Rahmen. Ich glaube, Sprinter haben wir jetzt nicht so viele.
Ja, also relativ wenig. Und vielleicht erkläre ich auch noch mal kurz, weil ich das noch gar nicht gemacht habe, in recht einfach, warum ich auch sagen würde, dass man schwerere Gewichte benutzen sollte und eben hohe Intensitäten oder hohe Widerstände und eben sozusagen dieses nicht in diesen Kraftausdauerbereich unbedingt kommen will. Und zwar, was damit das Ziel wäre, wäre, dass im Endeffekt ich die Decke anhebe und dass ich einfach, wenn ich meine Maximalkraft steigere und mehr Kraft insgesamt habe, dann wird jetzt ein kleinerer Teil, der benötigt wird, prozentual weniger. Oder wir könnten es auch mit einer Sprintleistung sagen, wenn ich es schaffe, die Sprintleistung von jemandem zu steigern und ich sozusagen das Tempo von 24 auf 26 km/h steigern kann, dass jemand maximal laufen kann, dann würden sich 20 km/h deutlich leichter anfühlen, als wenn ich sie davor gelaufen bin. Weil für jemanden, der 24 km/h laufen kann, sind 20 km/h ein sehr, sehr großer Anteil. Wenn ich 26 km/h laufen kann, ist es relativ gesehen deutlich geringer und deutlich entspannter. Und das Gleiche wäre sozusagen die Idee mit Krafttraining, dass ich schaffe, meine maximale Widerstandsfähigkeit, Belastbarkeit zu erhöhen, um dann relativ gesehen weniger belastet zu werden. Und das wäre sozusagen da immer das Ziel. Und deshalb wäre das im Endeffekt fast das Gleiche für eben, ob 5 Kilometer Marathon, wäre das gleiche Ziel. Und auch wenn ich dann Elastizität erhöhen will und diese Laufökonomie verbessern will, das würde auch sowohl den 5 Kilometer Läufern und Läuferinnen helfen, als auch im Marathon.
Okay, ja, spannend. Das ist dann tatsächlich doch gar nicht so große Unterschiede gibt, wie man ja doch vielleicht vermuten könnte. Alle Übungen, die du bisher so ein bisschen erwähnt hast, die waren ja auch zu Hause möglich, ne? Das waren jetzt keine klassischen Übungen, die man im Fitnessstudio machen muss, oder? Ist es dann nötig, eine Gym-Mitgliedschaft zu haben oder geht es auch ohne?
Also es geht ohne, aber es wird dann relativ schnell schwierig. Und ein Gym gibt mir einfach wesentlich mehr Optionen, weil ich irgendwann halt vor allem Gewicht und Widerstand brauche. Und im Endeffekt ist es egal, ob den Widerstand mein Körpergewicht erzeugt, ob das Bänder sind, Kabelzüge, Geräte, freie Gewichte. Das ist ziemlich wurscht, weil ich sozusagen eine Anpassung erzielen will und dafür muss ich einfach nur stetig etwas schwerer machen. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel eine Kniebeuge oder einen Ausfallschritt nehmen, mit einer Kniebeuge kriege ich wahrscheinlich die meisten Leute mit ihrem Körpergewicht nicht trainiert oder vielleicht ein- oder zweimal, aber dann sind sie da so gut drin, dass es keinen wirklichen Trainingseffekt mehr erzeugt. Das heißt, dann bräuchte ich irgendeine Zusatzlast. Mit dem Ausfallschritt, weil ein Bein ein bisschen mehr belastet wird, geht es noch einen Tick länger. Und dann könnte ich auch sagen, ich mache sowas wie eine einbeinige Kniebeuge. Also ich setze mich einfach einbeinig auf einen Stuhl und stehe dann wieder auf. Und das wäre sozusagen von der Belastung her schon wieder höher. Das heißt, das kann ich auch super zu Hause machen. Und dann könnte ich auch anfangen, zum Beispiel da irgendwie noch eine Wasserflasche in die Hand zu nehmen oder einen Rucksack, den ich mit Gewichten voll mache. Aber irgendwie muss ich es mir halt schwieriger machen. Und da tue ich mir meistens im Fitnessstudio oder im Gym deutlich leichter,
ja, weil
ich mehr Optionen habe.
Ja.
Und ich habe das zum Beispiel sehr krass gemerkt in der Corona-Zeit. Und gerade wenn man natürlich viel von Training versteht, dann ist das ein bisschen leichter noch, wenn man weiß, okay, welche Hebel kann ich wo verändern. Aber gerade wenn man in das Thema einsteigt, dann ist es nicht unbedingt immer offensichtlich, wie ich jetzt die Übung schwieriger machen kann. Und dann helfen Gewichte natürlich sehr. Plus es gibt auch Übungen, gerade sowas, was eben diese Kreuzheberichtung angeht.
Ja.
Und so hintere Oberschenkel, da kann ich auch ein bisschen was mit dem Körpergewicht machen. Und sowas wie so Hüftbrücken und Co. Aber da bin ich auch ziemlich schnell dann am Rande meiner Leistungsfähigkeit mit dem, was ich mit dem Körpergewicht gut machen kann. Und dann kann ich eben über sowas wie Sprünge auch nochmal ein größeres Spektrum abdecken. Aber irgendwann bin ich dann limitiert und dann hätte ich eben gerne Zusatzgewicht. Und für daheim kann das aber auch einfach ein paar verstellbare Kurzhanteln sein.
Stimmt.
Und da habe ich einfach, weiß nicht, vielleicht 10 Kilo pro Hand, 20 Kilo pro Hand oder bis zu dem Gewicht. Und damit kann ich dann schon mal wieder wesentlich länger trainieren und mich steigern. Und dann, wenn jetzt jemand nicht super schwer selber ist, dann können so 20 Kilo Hanteln einen schon relativ lange ordentlich trainieren lassen. Und das kann man auch super zu Hause machen.
Ja.
Und dann eben Ziel wäre nur, stetig schwerer machen.
Ja, ja, ich meine, ich habe auch 2 Hanteln zu Hause und würde sagen, dass ich damit auch schon recht viel machen kann. Und zum Glück haben wir auch alle das Internet, in dem wir dann vielleicht auch nochmal nach anspruchsvolleren Übungen für zu Hause googeln können. Du hast ja jetzt schon einige so uns gegeben an Übungen, die für uns spannend sein könnten. Hast du vielleicht noch so ein paar Top-Übungen, die du den Leuten da draußen empfehlen würdest, die du allen eigentlich mit an die Hand geben würdest, die man vielleicht auch außerhalb des Gyms machen kann?
Ja, also dann definitiv Ausfallschritte,
ja, weil
sie einfach eine ganz ordentliche Belastung erzielen und auch wieder nur mit einem Rucksack oder irgendwas in die Hand nehmen, ein Kind auf den Arm nehmen, so leicht schwerer zu machen sind und man sie überall machen kann. Und da sind Ausfallschritte sicherlich sozusagen ja eine der einfachsten Übungen. Und Ansonsten wären es eben so ganz simple Sprünge. Also wo ich sage, okay, ich habe einmal was, wo ich so versuche, ein bisschen weiter zu springen und dann vielleicht auch wirklich lande, kurz stoppe, wieder weiterspringe. Und dann so Sprünge mit kurzer Bodenkontaktzeit, also wo ich einfach wie so Seilspringen ohne Seilspringen und ich fange ganz locker an, springe einfach auf der Stelle, dann vielleicht ein bisschen Vorbewegung und dann versuche ich mit der Zeit ein kleines bisschen höher zu springen dabei. Und da immer auf den Körper hören, aufs Gefühl hören, wenn sich das irgendwie viel anfühlt, dann mache ich lieber wieder ein bisschen weniger, kleinen Rückschritt und versucht da eben sehr, sehr konservativ zu steigern. Aber das wäre sowas, wo ich eben mit sehr, sehr wenig Aufwand schon mal sehr viel erreichen kann. Ansonsten wären es definitiv auch Kniebeugen und dann, was vielleicht auch noch ganz gut ist, was dann eben, weil gerade so dieses hintere Oberschenkel daheim halt ein bisschen schwieriger ist. Was man da zum Beispiel machen kann, ich versuche es mal zu erklären, ich kann sonst auch noch irgendwie einen Link zu einem Video mitgeben, dann könnt ihr das in die Shownotes packen. Aber ich lege mich auf den Rücken, meine Beine sind aufgestellt und ich stehe, wenn ich daheim irgendwie Parkett oder Fliesen habe, also irgendwas Rutschiges, dann stehe ich auf einem Handtuch oder irgendwas Rutschigem drauf, heb die Hüfte an und dann strecke ich die Beine langsam weg, sodass sozusagen die Beine gestreckt werden, während ich aber mit dem Körper in der Luft bin und dann ziehe ich die Fersen wieder ran, beziehungsweise erste Variante wäre auch, ich strecke sie nur weg und versuche das zu kontrollieren. Und zweite Variante wäre dann, ich strecke sie und ziehe sie wieder ran, während die Hüfte die ganze Zeit in der Luft bleibt. Und das wäre relativ intensiv zu Beginn für die Oberschenkelrückseite. Und das könnte man dann auch wiederum noch einbeinig machen. Und da hätte man ohne Zusatzgewichte zumindest mal eine relativ ordentliche Option.
Ja, das klingt wie eine Mega-Übung. Die kannte ich tatsächlich auch selber vorher noch nicht. Werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Ich werde das brennt am Anfang wieder richtig dann am nächsten Tag.
Gibt auch währenddessen so ein leicht krampfartiges Gefühl. Ja. Das ist da dann vollkommen fein und okay. Ist einfach nur, weil der Muskel auf eine Art belastet wird, die sehr fordernd ist, weil er sich sehr stark zusammenzieht und dann fühlt es sich so an, als würde er gleich krampfen, ist aber nicht schlimm.
Okay, gut, das nochmal zu hören an der Stelle, Entwarnung, wenn es krampft, okay. Wie verteilen wir diese Trainingseinheiten denn am schlauesten? Also macht es für uns Sinn, diese Übungen dann alles auf jeden Fall in eine Einheit zu packen und die dann an einem anderen Tag, an dem wir nicht laufen, zu machen? Oder wie kann man das am schlauesten oder effektivsten in den Trainingsplan integrieren?
Also Idealfall wäre, ich hätte wahrscheinlich eine eigene Einheit dafür und die kann ich fokussiert machen. Und für mich wäre das aber auch immer wieder so eine logistische Entscheidung, die super unterschiedlich aussehen kann. Das heißt, ich erkläre mal einmal so diesen Idealfall und dann vielleicht nochmal so ein paar Varianten oder Alternativen, wie es aussehen könnte. Im Endeffekt, wenn ich es kann, dann eben wäre es eine eigene Einheit und dann wäre im Idealfall auch vielleicht am nächsten Tag nicht eine Kerneinheit. Also nicht, wo ich sage, da habe ich jetzt meinen intensiven Long Run oder da habe ich ein intensives Intervalltraining und vielleicht am Tag davor auch nicht unbedingt, dass ich da eher so lockere Läufe, super. Und die kann ich dann auch mal mit bisschen Muskelkater und müden Beinen machen. Das ist auch tatsächlich gar nicht so verkehrt, wenn ich dann lerne, mit Ermüdung umgehen zu können, wenn die schon da ist. Weil das wird ja vielleicht in einem Rennen auch mal passieren, dass die Beine müde sind und ich trotzdem halt weiterlaufen will. Und das heißt, das wäre das Optimum, dass ich es irgendwie getrennt habe. Ansonsten kann ich es am gleichen Tag machen. Da wäre auch wieder besser getrennt, aber es könnte auch hintereinander sein. Und was sonst noch eine andere Option wäre, dass ich zum Beispiel kleine Teile einfach mit dem Laufen verbinde. Und das wäre so dieses, nicht ganz optimal, aber definitiv besser als nichts. Und das könnte dann so aussehen, dass ich einfach in meinem Lauf-Warm-up, vielleicht gerade vor sowas wie Intervallen, sowas wie ein Lauf-ABC mit einbauen und dann eben vielleicht nach dem Lauf-ABC noch ein paar intensivere Sprünge, also so wie die Pogo-Sprünge, die ich vorher beschrieben habe oder sowas. Und dass ich vielleicht im Anschluss ans Training noch ein paar Ausfallschritte mache etc. Und im Endeffekt ist es zu machen ist immer besser, als es nicht zu machen.
Ja.
Und da kann man gerne auch ein bisschen rumexperimentieren. Vielleicht nicht gerade irgendwie, wenn man jetzt im September irgendwie einen Berlin-Marathon laufen will, dann vielleicht nicht jetzt in 2 Wochen damit rumexperimentieren, aber dann sozusagen, wenn man jetzt nicht direkt einen Wettkampf vor der Tür hat, dann kann man da ruhig mal rumspielen und mal schauen, wie sich es für einen persönlich am besten anfühlt. Weil da gibt es auch keine ganz klare Antwort, wann es am besten ist. Also da ist die Trainingswissenschaft auch noch nicht eindeutig. Und dementsprechend eben würde ich da immer versuchen, so zu machen, wie es halt gemacht wird und wie es funktioniert. Und optimalerweise eben habe ich wirklich eigene Einheiten, die ich intensiv gestalten kann, wo ich mich drauf fokussieren kann. Aber alles kann theoretisch funktionieren.
Und so eine Einheit muss doch dann eigentlich auch gar nicht so lang sein, ne, wenn man wir sie jetzt gebündelt machen. Weil viele von den Sprüngen zum Beispiel sind ja gar nicht so zeitintensiv, haben wir gelernt. Das klingt ja eigentlich dann, weiß ich nicht, sogar vielleicht in 30 Minuten oder so machbar, oder?
Voll. Also ich kann definitiv mit sehr wenig Zeitaufwand schon ordentlich was erreichen. Mehr ist natürlich immer irgendwo besser, aber irgendwo ist es auch gedeckelt, was ich an Trainingszeit investieren kann und auch was es mir dann noch bringt. Und daher, ja, das ist also ganz viel, was so körperliche Anpassung angeht, habe ich sowieso häufig den größten Effekt von den ersten Schritten. Und da gilt dann immer eigentlich, alles ist besser als nichts. Und das ist so, wenn wir uns Gesamtgesundheit anschauen und so, wie viele Schritte macht jemand pro Tag, dann ist es super, wenn jemand von 8.000 Schritte pro Tag die auf 10.000 steigert. Aber den wesentlich größeren Effekt wird jemand haben, der sich von 2.000 auf 4.000 steigert. Und das heißt, wenn ich aktuell gar nichts in Richtung Kraft mache und jetzt anfange, einmal die Woche irgendwie 3x10 Ausfallschritte zu machen, dann wird mir das schon relativ viel bringen. Und wenn es nur ist, dass meine Muskulatur erhalten bleibt, dass meine Gelenke mal ein bisschen anders belastet werden, aber dann wird mir das schon ein bisschen was bringen. Und umso mehr und umso optimaler ich es dann mache, umso besser. Aber ganz viele Leute haben auch schon großartige Ergebnisse erzielt mit eben nicht optimalen Trainings. Und wir sind ja als Menschen da immer ein bisschen komisch, dass wir uns gerne davon abhalten lassen, etwas zu machen, nur weil es nicht perfekt oder optimal ist. Und daher ist da immer die Idee, alles ist besser als nichts. Und auch eben ja ab 10 Minuten theoretisch um eine Laufsession drumherum kann ich schon einen guten Effekt haben. Und wenn ich dann so eine eigene Einheit mit 45 bis 60 Minuten habe, wunderbar, muss ich aber nicht unbedingt.
Ja, das ist auch super motivierend, nochmal von dir zu hören als Coach, dass man auch mit wenig viel erreichen kann. Ich glaube, dann ist die Einstiegshürde auch nicht so groß für die Leute da draußen, die vielleicht da irgendwie sehr viel Hemmungen haben oder einfach nicht so Bock drauf haben. Aber wir haben ja jetzt gerade gelernt, dass man schon mit wenig viel erreichen kann, so rum. Ja, du hast ja vorhin gesagt, dass wir in der Off-Season am besten damit also experimentieren sollten. Haben wir denn auch die Möglichkeit oder hast du da vielleicht noch Tipps, was man aber auch konkret in der Wettkampfsaison nutzen kann, um sich vielleicht auf einen Marathon oder Halbmarathon vorzubereiten? Also gibt es da dann nochmal einen speziellen Fokus, den wir setzen sollten?
Also im Endeffekt, man kann das auch sehr, sehr gut in der Wettkampfsaison anfangen. Also wenn jetzt jemand zum Beispiel zu mir kommen würde und sagen würde, hey, in 2 Monaten laufe ich einen Marathon, macht es Sinn jetzt noch zu trainieren, würde ich sagen, gar kein Problem, machen wir auf jeden Fall, weil ich wüsste, ich kann das Training so dosieren, dass die Person nicht erstmal 2 Wochen Muskelkater hat. Ja. Aber wenn ich dann natürlich jetzt erstmal irgendwo vielleicht einen intensiven Intervalltrainingskraftkurs mache und sowas noch nie gemacht habe, kann es natürlich sein, dass ich mir damit erstmal 5 Laufeinheiten unmöglich mache, weil ich mich vielleicht einfach nicht mehr bewegen kann. Und das möchte ich natürlich verhindern. Und das heißt, wenn ich es anfange in einer Wettkampfphase, dann halt einfach recht moderat und tendenziell lieber zu früh aufhören, weil man gewinnt nichts, wenn man sozusagen Laufeinheiten dadurch nicht machen kann. Und das ist auch das, wo eben dann Athletiktraining halt eine Zubringerrolle hat. Und es bringt mir aber nichts dazu, wenn ich dann sozusagen nicht auf meine Vorbereitungskilometer im Laufen komme oder meine Intervalleinheit, meine Longrun-Einheit nicht machen kann. Dann ist es vielleicht eher netto negativ. Und deshalb würde ich da einfach nur vorsichtig vorgehen. Aber sonst würde ich auch sagen, wenn jetzt ein Marathon in 6 Wochen ansteht, dann kann mir das durchaus auch noch was bringen, so kurz vorher anzufangen. Dann würde ich halt, ja, wie gesagt, sehr konservativ anfangen. Also wenn man so klassisch denkt, im Krafttraining wäre so 3 Sätze eigentlich immer so eine Einstiegshürde. Und dann würde ich vielleicht mit nur 2 Sätzen Ausfallschritten anfangen. Und wenn ich merke schon, dass sie im Training schon schwerer werden, dann vielleicht lieber, wenn ich mir vorgenommen habe, 10 zu machen, vielleicht auch lieber nach 8 schon aufhören und da eben sehr, sehr stark aufs Gefühl hören und sich langsam rantasten, weil gerade bei sowas wie Ausfallschritten, die sorgen, egal wie fit man ist, sehr, sehr leicht für Muskelkater, wenn man sie lange nicht gemacht hat. Und das heißt, das will ich halt verhindern, dass ich so einen starken Muskelkater bekomme oder so. Und das kann ich ganz gut, indem ich ein bisschen was mache, der Körper das schon mal gespürt hat und dann ein bisschen mehr mache.
Okay, ja, mega. Also da hast du uns ja jetzt schon super viele Tipps gegeben. Hast du vielleicht zum Abschluss noch, ja, ich weiß nicht, ob man das so Warnhinweise oder so nennen kann, aber vielleicht nochmal irgendwelche Tipps, die du den Leuten mit auf den Weg geben würdest, die jetzt damit anfangen wollen. Einfach damit sie sich nicht irgendwie am Anfang schon überlasten, aber vielleicht auch nicht zu wenig machen, sodass es dann gar keinen Effekt hat.
Also ich finde es ganz cool, dass du Warnhinweise gesagt hast, weil ich glaube auch die meisten Leute hätten vor Krafttraining, vor allem wenn es dann um Widerstand und Zusatzgewicht geht, eher Respekt. Aber die Belastungen bei Krafttraining sind unglaublich gering und die Verletzungswahrscheinlichkeit ist minimal. Wenn wir uns anschauen, wenn man irgendwie auf den Fußballplatz geht, niemand würde jemals einen warnen oder sozusagen, wenn man zu den Eltern gesagt hat, ja, ich gehe jetzt Fußball spielen mit Freunden, haben sie nicht gesagt, ja, aber pass auf, dass du dir nicht wehtust. Und vielleicht, wenn jemand mal versucht hat, irgendwie im jüngeren Alter in ein Fitnessstudio zu gehen, dann hört man ganz schnell, ja, aber pass auf, deine Gelenke und dein Rücken. Und die Realität ist aber, auf dem Fußballplatz ist die Verletzungswahrscheinlichkeit um ein Vielfaches höher, weil einfach wesentlich mehr Chaos, ich habe Gegenspieler und ich habe sozusagen unberechenbare Umstände. Und im Studio kann ich eben sehr, sehr leicht anfangen auf einem Niveau, das zu mir passt. Und das heißt, ich will einfach irgendwas machen, was sich schwer anfühlt, wo ich aber nie das Gefühl habe, ich gehe jetzt komplett an meine Grenze. Und da muss ich dann meistens halt ein bisschen rumtüfteln und experimentieren. Kann mir natürlich da auch Hilfe holen und jemanden, der mich dabei unterstützt, weil das ist das, was ich eigentlich mache. Also ich begleite Leute da halt auf diesem Weg, weil ich muss ihnen da nicht super viel beibringen, sondern das ist eher so rausfinden, was funktioniert für eine Person gut. Aber da ist eben die Warnung sozusagen, sollte man eher missachten und ansonsten auf seinen Körper hören. Und wenn sich eben irgendwas nach zu viel anfühlt, also da ist auch der größte Fehler im Gym, wäre dann ähnlich wie beim Laufen, zu schnell zu viel. Und da einfach so ein kleines bisschen Geduld mitbringen und dann sich langsam, aber stetig steigern. Und dann steht einem da auch nicht viel im Weg. Und sonst kann man sich da auch sehr, sehr schwer nur wehtun oder sehr, sehr schwer was krass falsch machen.
Ja, also wir dürfen uns durchaus was trauen. Das finde ich ist doch ein sehr, sehr schönes Fazit.
Ja.
Ja, Ole, vielen lieben Dank, dass du heute mein Gast warst und uns da so einen tollen und auch sehr niedrigschwelligen, finde ich, Einstieg ins Athletiktraining gegeben hast. Ich konnte mir auf jeden Fall einige Impulse mitnehmen und freue mich schon, die dann, glaube ich, nach meinem Halbmarathon so ein bisschen mit einzubeziehen, ein bisschen darum zu experimentieren. Hat mir sehr, sehr großen Spaß gemacht. Ich hoffe natürlich dir auch.
Ja, danke. Mir auf jeden Fall auch. Ich habe es auch versucht, alles ein bisschen einfach zu erklären, weil das ist immer schwierig, wenn man, glaube ich, mit Sportwissenschaft oder sonst was nichts am Hut hat und dann da jemandem zuhört. Das heißt, ich hoffe, das hat funktioniert und die Hörer und Hörerinnen konnten sich was mitnehmen, weil dafür bin ich ja da.
Ja, nee, da bin ich mir sicher. Ich fand, du hast das alles sehr, sehr gut erklärt. Und du machst ja auch selber Content, im Endeffekt auf Social Media unter anderem, indem du auch selber Hilfestellungen gibst rund ums Training. Erzähl doch gerne mal, wo können dich da unsere HörerInnen ja konkret finden?
Ja, also am einfachsten, glaube ich, und am aktivsten auf Instagram, @OleFörster, Förster wie der aus dem Wald. Und ja, da gibt's Content zu eigentlich allem rund um Gesundheit, Training, Coaching. Manches schon sicherlich ein bisschen fachlicher, auch eher an Trainer, Physios und Co. gerichtet. Ich bilde auch viel fort, weiter und aus, gerade im so Bereich Coaching, Physio, Reha, Athletiktraining. Aber ich versuche auch immer eigentlich irgendwas sehr Anwendungsorientiertes dort darzustellen und immer mal wieder auch einfache Tipps zu geben. Gerade auch so Training für Läufer gibt es ein paar Beiträge und da ich eben selber jetzt ein Interesse in der Richtung habe, in Zukunft sicher auch immer mal wieder mehr geben. Und von daher kann man da definitiv vorbeischauen.
Ja, macht das sehr, sehr gerne. Ich packe euch auf jeden Fall die Links wie immer in die Shownotes der Folge. Und ja, das war's für heute. Danke an euch da draußen fürs Zuhören. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr euch kurz die Zeit nehmt, um uns ein Abo und eine 5-Sterne-Bewertung dazulassen. Und folgt uns auch sehr gerne auf Insta. Folgt auch gerne Ole auf Insta, wenn ihr gerade dabei seid. Uns gibt's unter achilles.running. Da kriegt ihr auch täglich neuen Content zu sehen. Ansonsten hören wir uns hoffentlich nächsten Freitag wieder. Bleibt dahin wie immer gesund und keep on running.